Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur sechsten Vorlesung von Computing und Commoning für den 28. Mai 2021. Da es voraussichtlich insgesamt 12 Vorlesungen werden, befinden wir uns mit dieser Vorlesung genau in der Mitte der ganzen Reihe. In diesem Sinne gilt es, sowohl bisher Gesagtes zusammenzufassen und lose Enden zu verbinden, als auch Angefangenes voranzubringen. In der ersten Vorlesung ging ich davon aus, dass Computing und Commoning disparate Praxis- und Wissensfelder bilden und schlug daher erst einmal vor, dass es fruchtbar wäre, sie zusammenzubringen und ihre pluriversalen Interferenzen auszuloten. Commoning wurde dann als gemeinschaftlich-gesellschaftliche, auf dem Solidaritätsprinzip beruhende, aktive Gestaltung des Zusammenlebens, Teilens und Pflegens von Ressourcen, Gütern, Räumen, Arbeit, Werten und Kulturen definiert, die Aspekte der Gemeinschaft wie Authentizität oder wertvolles Miteinander und der Gesellschaft als instrumentell-rationale, künstliche Form des Zusammenlebens vereint. Solidarität als In-Beziehung setzen wurde dabei zusammen mit dem Begriff der Sozialität generell zum medienwissenschaftlichen Gegenstand deklariert. Commoning darf ihre Medien nicht vergessen, wurde verkündet. Das dadurch offengelegte breite Spektrum medialer Operativitäten wurde darüber hinaus durch Computing als eines der zentralen medialen Prozesse zeitgenössischer digitaler Welten verengt. Gleichzeitig wurde Computing als Zusammenrechnen, nicht nur als Akkumulation, sondern vor allem mittels einer Prise Imagination als Kooperation, das heißt als Zusammenarbeit, fabuliert. Als Problem, das so schnell wie möglich überwunden werden muss, wurde der Umstand beschrieben, dass Computing für viele als solidarisch-kommunistisches Computing erst einmal ein Fantasieprojekt bildet. Sozialität und Digitalität im Zeitalter des digitalen Kapitalismus ermöglichen beide kaum Solidarität, sondern sind vielmehr dermaßen programmiert, dass sie stattdessen durch Ausbeutung unterprivilegierter Genossinnen Profitabilität erzeugen. In der zweiten Vorlesung folgte dann eine kurze Geschichte der Commoning-Bewegung, die zuerst vor allem mit der globalen Finanzkrise Ende der 2000er Jahre in Zusammenhang gebracht wurde. 2009 erhielt Ostrom den Wirtschaftsnobelpreis für ihre fast 20 Jahre zuvor, also 1990, publizierte Arbeit. Dabei ist eine Beschreibung der Entwicklungen der letzten 10 Jahre, also 2010 bis 2020, noch offen. Ein erster Anlauf dazu soll hier später erfolgen. Wichtig ist nun, sich zu erinnern, dass die Erforschung von Praktiken des Commonings vor allem aus den Wirtschafts- und Regierungswissenschaften heraus entstand. Dieser Hintergrund scheint oft vergessen zu werden. Denn wie mehrmals erwähnt, fanden nicht Ostroms spieltheoretische Argumente oder ihre ethnografischen Studien existierender Commoning-Praktiken, sondern vor allem ihre Gestaltungsvorschläge breiten Anklang. Diese griffigen Gestaltungsregeln wurden für die aktive Mitgestaltung neuer Netzwerke des Commonings einschlägig. In der dritten und fünften Vorlesung wurde diese kurze Geschichte weiter verfolgt und dabei einerseits die durch den Kurzschluss von 1990 mit 2010 vergessene, genau dazwischenliegende Phase der ersten Digitalisierungswelle mit Fokus auf Yokai, Benklers, Schlüsseltext, Peer-to-Peer-Production, die 2002 erschien, untersucht. Mitunter ging es auch von 1990 aus weitere 20 Jahre zurück, um die in der aufkommenden Umweltbewegung zu situierende, aber leider rechtskonservativ gefärbte Idee der Tragik der Commons kritisch zu dekonstruieren. Diese Doppelbewegung ermöglicht mir die grobe Kontextualisierung des Commoning-Diskurses von der Nachkriegszeit bis in das nun angefangene zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, deren Lücken ich weiter befüllen werde. Es bietet sich dadurch eine Basis, worunter ich weitere holzschnittartige historische Einordnungsversuche für das 19. Jahrhundert und davor einfügen kann. Ein klarer Strang hier wäre etwa die Ideengeschichte der Commons, die bis in den Kontext der Einhegungsbewegungen der ursprünglichen Akkumulation im 15. und 16. Jahrhundert zurückreicht, jedoch gleichzeitig bis in die späten 1990er Jahre zur Idee der Einhegung des Cyberspace verfolgbar wird. Die vierte Vorlesung bot weniger historische Genealogien von Commoning an, sondern bildete den Versuch, Computing und Commoning medienarchäologisch als Teilmengen von Digitalität zu begreifen. Indes kam es auch hier zu Historisierungen, aber dieses Mal von Computing. Das Jahrzehnt um 1800 wurde nicht nur durch Ereignisse wie die Französische Revolution oder das Aufkommen des Bürgertums, die Entstehung der Wirtschaftswissenschaften und die erste Eskalation kapitalistischer Maschinerien durch Manufakturen bestimmt, sondern all diese Aspekte fanden auch Niederschlag in einer kleinen französischen Fabrik menschlicher Computerarbeiterinnen, die tagelang Werte in Logarithmentafeln zusammenrechneten. Die beschriebene Situation aus den 1790er Jahren diente mir als Negativbeispiel für die noch zu beschreibende solidarisch-kommunistische Computation. Die kapitalistisch-aufklärerische, auf dem Prinzip der hierarchischen Arbeitsteilung, Zerlegung und Sequenzierung beruhende Kooperativität fand hier ihren Anfang und hat sich seitdem durch alle Ebenen und Schichten des Computings verbreitet. Für eine Umgestaltung unerwünschter in erwünschten Formen der Kooperativität bieten sich Meso- und Makroebene, wie ich sie nannte, an. Dies wären einerseits die Kommunikationsprotokolle und Standards, andererseits Algorithmen der Entscheidung, der Filterung, der Planung, der Einschätzung, der Be- und Verurteilung. Die unerwünschte Profitgenerierung, Diskriminierung und Entfremdung durch Strukturen wie die Arbeitsteilung passiert genau in diesem Interferenzfeld zwischen Meso und Makro der Anwendungen. Hier wurde dann bemerkt, dass in den kommenden Vorlesungen einige solidarisch-kommunistische Algorithmen zu beschreiben wären. Informiert soll dieses Unterfangen durch eine, wie ich es formuliert habe, multiskalare kommunistische Kooperativität, die zudem sowohl aktuelle oder jüngste Entwicklungen, Kulturen, Gemeinschaften und Netzwerke des Commonings als auch vergangene Diskurse und Theoriebildungen heranziehen muss. Dies war der Grund etwa für die in der dritten Vorlesung vorgenommene detaillierte Kritik der Benklerschen Theorie zur Peer-to-Peer-Production und die Unterschiede zum freien Markt und der Firma, die sich nach ihr vor allem entlang der sogenannten Transaktionskosten entfalteten. Wir wissen von Ostrom, und dies habe ich ja in der letzten, fünften Vorlesung nochmals betont, dass um eine demokratisch-solidarische, selbstorganisierende Regelung, will heißen Commoning, zu ermöglichen, jenes auch normativ eingerahmt werden muss. Wobei wichtig ist, dass die Grenzen im Gegensatz zur Einhegung prinzipiell offen sind. Die Commons als Gesamtheit jedoch nicht durch Einzelne in Besitz genommen, sondern nur gemeinschaftlich verwaltet werden darf. Die wichtige Frage, wie dies konkret geschehen könnte, blieb bis jetzt noch offen. Um dies nun endlich anzugehen, werde ich bei der gerade erwähnten dritten Vorlesung und den von Benkler beschriebenen neuartigen Organisationsprinzipien ansetzen. Die drei wichtigsten Prinzipien einer kommunistischen Kooperativität, deren Strukturen nicht wie jene von Firmen oder Märkten passieren, zeitigen oder geplant sind, wären erstens die dezentrale Selbstorganisation einzelner Teilnehmerinnen, Ressourcen und andere Entitäten mittels eines zweitens ausgeglichen demokratisch und nicht hierarchisch strukturierten Netzwerks und drittens möglichst viel gemeinschaftlich zu benutzen, zu organisieren und zu verwalten. Dies alles zum Vorteil aller beteiligten Entitäten, sowohl Menschen, Tiere und Pflanzen als auch Dinge und Maschinen. Eine etwas eingeschränkte Version dieser erweiterten, mehr als menschlichen Peer-to-Peer-Produktion beschrieb, wie gesagt, Benkler in seinem 2002 erschienenen Paper. Folgen wir ihm, so seien in traditionellen Firmen die Strukturen und Verkabelung eher festgewachsen und hierarchisch. Dies würde ich firmenbasierte Kooperativität nennen. In freien Märkten hingegen verändern sich die Strukturen je nach Preis und Angebot der sich im Markt befindlichen Tauschwaren dynamisch. Dies nenne ich marktorientierte Kooperativität. Dabei wird hier aus der Theorie der Transaktionskosten argumentiert, die bei der marktorientierten Kooperativität relativ hoch ausfallen, weil Infrastrukturen wie ein Marktzugang, die ständige Aufrechterhaltung der Kanäle für die Kommunikation der Preissignale und der Warennachfrage voraussetzen und weil der Zwang, die besten Informationen zu bekommen, mit einer kostspieligen, dynamischen Logistik, die auch gewährleistet werden muss, einhergeht. In den 1930er Jahren wurde theoretisiert, dass solche Kosten durch eine große Firma mit der Einführung fester Strukturen eingespart werden könnten. Eine kommunistische Kooperativität geht definitiv anders vor. Auch hier werden, wie beim freien Markt, dezentral distributiv neue Strukturen und Verbindungen hergestellt. Die Verkabelungen sind jedoch weniger kostspielig oder die Kosten spielen überhaupt keine Rolle und finden vor allem im Bereich der elektronischen Informationsnetzwerke statt. Durch ihre quasi Immaterialität können diese Verbindungen und Verkabelungen beliebig oft und schnell hergestellt werden. Sowohl die Art und Weise, wie diese Verbindungen, als auch die Gründe, dass sie erstellt wurden, sind nicht mehr von Marktkategorien wie Preis, Angebot oder Gewinnpotenzial abhängig, jedoch aber sicherlich von der medialen Vermittlung. Darüber hinaus sollen diese Netzwerke und Verkabelungen das Commoning fördern, ermöglichen und unterstützen. Benklers Beispiel für eine erfolgreiche Peer-to-Peer-Produktion war die um die Jahrhundertwende sehr populäre Open-Source-Bewegung. Linux war vor allem als Plattformsoftware für Internet-Server sehr erfolgreich. Wikipedia erregte als neue Form der Wissensproduktion Aufmerksamkeit. Sharing-Netzwerke wie Napster hatten anfangs 2001 mit weltweit etwa 80 Millionen Nutzerinnen ihre populärste Zeit. Wie ich bereits in der dritten Vorlesung erwähnt habe, hat sich jedoch das Demokratiepotenzial des Cyberspace und der Open-Source-Bewegung seit den Nullerjahren nicht verwirklichen können. Die Finanzkrise gegen Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts ermöglichte den rasanten Aufstieg der GAFAM innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Sowohl Amazon als auch Apple, Google und Facebook bauten auf unterschiedlicher Weise ihre Profitgenerierung auf der freien Internet- und Open-Source-Bewegung und haben sie damit in die kapitalistische Maschinerie einverleibt, will meinen, verschaltet. Wie bei der ursprünglichen Akkumulation zu Beginn der europäischen Neuzeit wurden offene Commons, nun waren es Daten, wieder eingehegt. Damit dies nie wieder geschehen kann, werden seitdem zunehmend juristische oder institutionelle Mittel erprobt, die solche Missbräuche, Einverleibungen und Verschaltungen verhindern sollen, dass Produktionsmechanismen der Selbstorganisation an ihren Rändern durch sogenannte indirekte Aneignungsprozesse stets unbemerkt abgeschöpft werden. Wie ich bereits argumentiert habe, arbeitete Benkler situiert durch einen liberalen regierungswissenschaftlichen Diskurs den mächtigen Firmen und Regierungsorganen zu, indem er Empfehlungen formulierte, wie sie etwa durch die Fokussierung auf Hardware, Apple, oder den Missbrauch neuer Kräftedynamiken einer eskalierten Arbeitsteilung durch Mikroarbeit, Amazon Mechanical Turk, den neuen Produktionsweisen trotzen und Gewinne erzielen könnten. Um aber nicht nur schwarz zu malen, werde ich zuletzt nun einige ausgewählte, aber einschlägige Entwicklungen seit 2010 auflisten und etwas konkreter beschreiben. Während 2011 das Journal for Peer Production gegründet wurde, wurde der Herbst desselben Jahres von der Occupy-Bewegung geprägt, deren zentrale Forderungen eine stärkere Kontrolle des Banken- und Finanzsektors, die Verringerung des Einflusses der Firmen auf die Politik und die Verringerung der sozialen Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich waren. Bereits 2007 wurde in der Schweiz durch den Schriftsteller Hans Widmer die Neustadt-Schweiz-Bewegung gegründet. Sie strebt das bewusste Zusammenleben und Commoning in urbanen Wohnquartieren auf Genossenschaftsbasis mit bis zu 500 Bewohnerinnen, die sich durch eine solidarische Landwirtschaft aus der Umgebung ernährt, an. Alle Entscheidungen werden in kleineren Untergruppen von etwa 50 Personen besprochen, die dann wiederum, wenn nötig, auf einer höheren Ebene sich besprechen können. Widmer wohnte Ende der 1970er Jahre in New York und war Teil des Midnight Notes Collective und wurde zurück in der Schweiz vor allem durch die Utopie Bolo Bolo erschienen 1983 in der deutschsprachigen Hausbesetzerinnen- und Anarchistinnen-Szene bekannt. Ein nicht zu vergessener Seitenstrang der Geschichte des Commonings, die vor allem auch als Gegenreaktion zum aufkommenden Neoliberalismus durch Margaret Thatcher und Ronald Reagan zu verstehen sind. Ein ähnlich optimistisch-kritischer Ansatz wird in Take Back the Economy, An Ethical Guide for Transforming Our Communities, das 2013 von den kritischen Ökonominnen Catherine Gibson, Julie Graham, Jen Cameron und Stephen Healy verfasst wurde. Darin wird die Idee, dass die Wirtschaft nur von Experten verstanden wird, dekonstruiert und gezeigt, dass sie etwas Alltägliches ist und durch Entscheidungen und Bemühungen bestimmt wird, die tagtäglich getroffen werden. Take Back the Economy setzt bei den Mikrohandlungen und Regeln des Alltags, wie etwa die Einteilung der Stunden an, und bietet zahlreiche Kopplungsmöglichkeiten für eine Erweiterung in Richtung Alltagstechnologien. Auch die Ansätze von David Bollier und Silke Helfrich gehen in eine ähnliche Richtung. Helfrich war einer der ersten Soziologinnen und Aktivistinnen, die neben Hans Widmer die Idee des Commonings im deutschsprachigen Raum verbreitete. 2015 erschien Patterns of Commoning, in dem die Gruppe sich auf den Architekturtheoretiker und Kybernetiker Christopher Alexander und dem Konzept der Mustergenerierung beriefen. Handlungen können als Muster beschrieben werden, die aus Interaktionen, Umwelten, Ressourcen und zu interpretierenden Anweisungen bestehen. Diese Idee wird aktuell durch eine jüngere Gruppe, die sich um Markus Meindl, Robert Waltemat und anderen unter dem Projektnamen Ununterbrochenes Commoning oder etwas gewagter Global Commoning System formiert haben, weiterentwickelt und konkretisiert. Die Gruppe ist deshalb einschlägig, weil sie Commoning mit Software organisieren möchte und so verstanden genau das Kernanliegen der Vorlesung vorantreiben. Folgende Informationen stammen alle aus einem E-Mail-Interview, das ich mit den beiden vor ein paar Monaten geführt habe. Im gerade gestarteten, noch sehr offenen, suchenden Projekt geht es hauptsächlich darum, Kooperativität durch die Vermittlung und Zusammenführung menschlicher Bedürfnisse und Angebote zu produzieren. Ich zitiere direkt aus dem Interview: Da Bedürfnisse individuell sind und nicht etwa im Vorhinein berechnet werden können, bedeutet das auch, dass bei einer bedürfnisorientierten Kooperation erst das Bedürfnis vermittelt werden muss und danach können Tätigkeiten zur Befriedigung des Bedürfnisses folgen. Das ist die eine Seite unserer Software, die Vermittlung von Bedürfnissen. Die andere Seite ist das sich Einbringen in Prozesse der Bedürfnisbefriedigung, die eben sehr komplex, sprich arbeitsteilig sein können. Und dieses Einbringen geschieht auf Grundlage der freiwilligen Selbstzuordnung von Beteiligten zu Tätigkeiten anhand ihrer persönlichen Interessen und Fähigkeiten. Durch diese Selbstzuordnung sollen lebendige Kooperationsstrukturen entstehen von Personen, die sich vielleicht noch nie gesehen haben, und trotzdem zielt jede Tätigkeit auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse ab. Ende Zitat. Kooperation innerhalb einer kleinen Gruppe von Menschen, die in einer Nachbarschaft wohnen, die sich jedoch nicht persönlich kennen, die aber Teil einer Peer-to-Peer-Gemeinschaft und Produktion werden wollen, wird per vernetztes Softwaresystem vermittelt, wobei nicht die Vermittlung im Vordergrund steht, sondern der Schritt davor, nämlich die Vorbereitung, sinnvolle Planung und Organisation der Handlungen, Infrastrukturen und Ressourcen, um eine scheinbar simple Tätigkeit, wie etwa einen Fruchtsalat zu schneiden und verzehren zu lassen, zu realisieren. Voraussetzung hier ist auch, dass dies alles möglichst ohne Bezahlung, Warentausch, ohne Transaktionskosten, ohne Supermarktketten, also ohne Kapitalismus organisiert wird, sondern lediglich auf freiwilligen Arbeit und Spenden beruhen soll. Woher kommen die Früchte? Wer bringt den Apfel? Woher kommt die Banane oder die Tomate? Und wer schneidet das Ganze? Wer stellt die Schale her? Beziehungsweise woher kommt das Holz? Und woher das Messer? Wer pflanzt die Apfelbäume? Wer transportiert die Schale und wer darf den Salat schließlich verzehren? Das Beispiel scheint niederkomplex zu sein, doch was, wenn die alltägliche Ernährung, also nicht nur einmalig ein Fruchtsalat, sondern Frühstück, Mittags- und Abendessen, nur durch gegenseitige Unterstützung und Spenden realisiert werden könnte, und zwar für alle Bewohnerinnen einer Nachbarschaft. Dabei ist zu beachten, dass diese scheinbar einfachen Handlungen schnell komplex werden können, wenn es darum geht, Menschen miteinander zu verknüpfen, die sich nicht kennen und nicht direkt miteinander, aber im selben Quartier zusammenleben. Dies wird alles zu einem Problem der Informationsvermittlung, genau im Sinne der Peer Production. Wie würden wir all unsere Artefakte organisieren? Welche Regeln und Protokolle wären dabei wichtig? Bei Möbel, Kleider und Alltagsutensilien kann ich mir das einigermaßen vorstellen, doch was ist mit chemischen Produkten oder Medikamenten? Was wäre mit unseren Medientechnologien, unseren Krankenhäusern, der Bildung? Ich lasse diese Fragen hier vorerst unbeantwortet. Denn gerade nur ansatzweise beschriebener und meines Erachtens äußerst spannender Ansatz, die Produktion unseres Alltags aus der Mikroperspektive der Materialien, der Umwelten, der beteiligten Menschen, Technologien, Regeln und Protokollen zu denken, werde ich in der nächsten 7. Vorlesung weiter verfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören.